Also ich finde ja immer, egal ob Musik oder Literatur oder Malerei oder Film, in der Kunst werden die großen Geschichten erzählt. In der Kunst werden die alten Fragen gestellt und unsere Sehnsüchte wachgehalten. Das ist ja so eine Frage. Gibt es da oben wirklich jemand? Jemand, der sich um mich kümmert? Der mich beschützt? Der mich sieht, der weiß, wie es mir geht. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man langsam alt und grau wird. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn die Liebe tot ist. Wenn es vorbei ist. Gibt es da jemand? Jemand, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn mich das Schicksal sonst wohin gespült hat und ich mich fühle wie in einer Sackgasse und ich keine Ahnung habe, wie ich da wieder rauskomme. Ich glaube, wenn Robbie Williams heute hier wäre, ich würde ihm drei Dinge sagen zu seinem Lied Angels. Ich glaube, ich würde sagen, Robbie, danke für dieses Lied. Danke, dass du diese spirituellen Fragen in mir wachhältst oder überhaupt nur irgendwie aufwirfst. Danke dafür. Und ich würde sagen, Robbie, danke für diesen Refrain. I'm loving angels instead. Also dein Glauben, der mir hilft zu glauben, dass es da oben wirklich etwas gibt. Dass da oben jemand gibt, der mich sieht. Und der sich um mich kümmert. Danke dafür. Und ich würde sagen, Robbie, das spricht mich so an. Aber wenn doch Angels von dem griechischen Angelos kommt, also Bote bedeutet, dann verstehe ich nicht, warum ich nur an den Boten glauben soll und nicht an den Chef persönlich. Also mein Titel für diesen Songtext wäre nicht Angels, sondern Jesus. I'm loving Jesus instead. Denk mal drüber nach, Robbie, beim Remix, wenn du dich wieder vereinst mit Take That. Ja, vielleicht wäre das ein guter Einstieg. Bei dem Bibelthema, was wir heute haben, über unsere Themenreihe Engel und ja, Engelsberichte aus dem Lukas-Evangelium, geht es letztlich genau um diese Frage, also bei diesem Abschied, um den es heute geht, geht es letztlich genau um diese Frage, die Robbie Williams in dem Lied Angels aufwirft. Gibt es da oben jemand und kümmert es ihn oder sie, wie es mir geht? Also ich mit meinen Fragen und mit meinen Sorgen. Es ist die Geschichte von Zacharias und Elisabeth und dem Besuch des Engel Gabriels bei ihnen. Das sind die gleichen Fragen, aber am Schluss eine andere Antwort. Ich möchte diesen kurzen Bibeltext mit euch einfach so Satz für Satz, Vers für Vers durchgehen und so ein paar Anmerkungen dazu machen. Die sind für euch zur Inspiration, vielleicht zum Weiterdenken. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Neues Testament, Kapitel 1, Abvers 5. Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, halte ich direkt mal inne, der Autor des Lukas-Evangeliums, also Lukas, war Arzt. Und wenn man die Texte von Lukas Evangelium und die Apostelgeschichte liest, merkt man, dass Lukas die Verknüpfung und Glauben und Denken wichtig war. Ich meine, der war Arzt, ja, Wissenschaftler, Akademiker. Wenn man die Texte liest, merkt man, dass ihm die Verknüpfung zwischen Glauben und Denken wichtig war. Für Lukas hat es nicht gereicht, dass man Glauben einfach nur glauben muss, sondern dass es auch nachprüfbar ist. Das ist, was mit Denken zu tun hat. Also bei Lukas finden wir immer wieder solche Hinweise, vor allem der historischen Einordnung. Also dass es nicht einfach nur Geschichten sind, sondern dass es dich die Dinge, über die er hier schreibt, wirklich zugetragen haben. Man will das nachprüfbar machen. Deswegen schreibt er hier, steigt in seinen Text ein, in seinen Bericht, nicht mit "es war einmal", ja, sondern "zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte". Wir können das sehr genau historisch einordnen. Nochmal. "Zu der Zeit, als der König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie, sie hieß Elisabeth." Zacharias, der Name Zacharias kommt vom hebräischen Zacharia. Das bedeutet, Gott denkt an mich. Gott denkt an mich. Und der Name Elisabeth bedeutet, Gott schwört, oder etwas anders formuliert, Gott hält seine Versprechen. Ich sage das deshalb, weil Namen in der Bibel, in den Bibeltexten oft so einen Link geben, dafür den Text zu verstehen, besser zu verstehen, manchmal sogar erst eigentlich zu verstehen. Ist das nicht spannend, wie ich gerade schon angedeutet habe, ein Bibeltext, bei dem es darum geht, um die Frage, ist da oben jemand und kümmert der sich um mich, um meine Anliegen, um meine Fragen, um meine Baustellen? Und das sind zwei Protagonisten. Der eine heißt Zacharia, Gott denkt an mich. Aha, die Frage, ist da oben jemand? Zacharias heißt, Gott denkt an mich. Und Elisabeth, Gott hält seine Versprechen. Spannend. Spannend. Ich lese weiter. Also der eine Zacharias und seine Frau Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Einweisungen des Herrn. Fehlt nur noch, dass hier steht, steht jetzt nicht da, aber es fehlt nur noch, dass hier steht, und sie lebten in einer tollen Wohnung in ihrer Stadt, in einem angesagten Stadtteil, mit einem tollen Freundeskreis. Sie hatten einen interessanten Job, der gut bezahlt ist, eine seltene Kombination, ja. Aber steht hier nicht, aber es schwingt so ein bisschen mit. Man denkt so ein bisschen, glückliches Paar, die zwei. Ja, führten ein Leben, das Gott gefiel. Das klingt so, sie führten ein gelungenes Leben. Und dann geht es hier weiter, Vers 7. Sie waren aber kinderlos. Aber Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Und außerdem waren sie auch schon sehr alt. Drei Aber. Aber keine Kinder. Aber Elisabeth konnte keine Kinder bekommen, aber sie waren auch schon sehr alt. In jedem Leben gibt es ein Aber. In jedem Leben. Was ist zurzeit dein großes Aber? Deine Beziehung? Deine Karriere? Das mit den Kindern? Der Verlust eines geliebten Menschen? Deine Gesundheit? Deine Beziehung zu Gott? Was ist dein großes Aber zurzeit? Warum muss es überhaupt solche Abers geben in unserem Leben? Geht es nicht auch ohne? Mehr noch, ich meine, wenn es einen Gott gäbe und wenn der sich wirklich um mich kümmern würde, wäre dann nicht unser Leben ohne Abers? Leonard Cohen hat in seinem Lied Anthem einmal eine Songzeile geschrieben, die heißt "There is a crack in everything, that's how the light gets in. There is a crack in everything, there's how the light gets in." Spannende Antwort. Spannende Antwort. Warum es diese Cracks, diese Brüche, diese Abers in unserem Leben geben muss. Leonard Cohen würde sagen, ohne Bruch kein Licht, ohne Aber kein Licht. Da geht das Licht ins Leben. Der Apostel Paulus hat etwas Ähnliches geschrieben einmal. als er über seine Schwäche, über sein großes Lebensproblem spricht. Und er schreibt: Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich meine Kraft. Oder anders gesagt, genau in deiner Schwachheit kann sich Gottes Kraft entfalten. Und das nennt er Gnade. Und dann schreibt er noch, denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott kann die Cracks, die Abers in unserem Leben verwandeln in eine Stärke. Genau da kommt das Licht rein. Es ist leicht zu sagen, wenn es einem gut geht, ja, ich glaube an Gott und er sieht mich und er kümmert sich um mich. Aber angesichts der Abers in unserem Leben sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Und ich finde, das ist die erste Frage, die uns dieser Text aufgibt. Glaubst du, dass es da einen Gott gibt, der dich sieht und den es kümmert, wie es dir geht? Und zwar gerade angesichts der Abers oder des Abers in deinem Leben. So, das ist sozusagen die Szenerie, die Lukas in dieser Bibelgeschichte aufstellt. Das ist so der Plot, die Szenerie. Und jetzt wird es spannend. Ich lese weiter. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst, er war ja Priester, hatte wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels. Und während das ganze Volk sich draußen versammelte und betete. Ich frage mich immer, warum das so dasteht. Ne? Priester, seine Gruppe war an der Reihe und so, und das Los fiel auf. Ich habe so das Gefühl, damit soll gesagt werden, das war so ein ganz normaler Job für so einen Priester. Das war nichts Besonderes. Der Zacharias ist jetzt nicht in den Tempel gegangen und hat gesagt, ich glaube, Gott führt mich heute, beruft mich heute in diesen Tempeldienst. Ja, ich habe das Gefühl, hier kann ich optimal mit meinen Gaben dienen, ja, meine Gaben einsetzen. So, ich fühle mich heute geführt, vollen Heiligen Geistes. So war das nicht. Er war irgendwie eingeteilt, ja. Ich habe so an euch gedacht, die hier so beim Church Brunch mithelft. Heute waren ein paar Leute eingeteilt, hier Sandra, weiß nicht wer noch alles, hier den Kaffeetisch vorzubereiten. Und Hannes die Tontechnik und Kathi den Beamer hier aufgebaut, vorhin mit bei der Kälte die Leinwand nicht richtig hingekriegt, weil es irgendwie so das Leder so kalt ist. Das Kunst, ne? Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen ihr hierher gekommen seid. Ich denke, das war so die Erwartung. Ich bin heute eingeteilt, das wäre jetzt schlecht. Naja, gehe ich ja mal hin so, ja. Dann so das Los, oh nee, ja, Räucheropfer. Oh. Ich weiß ja auch nicht, weiß nicht genau, ich bin jetzt nicht so der zeitgeschichtliche super informiert, ob das jetzt das Glücklos war, egal, super Glück gehabt heute, das Räucheropfer, oder ob es eher so, oh nee, Räucheropfer, der ganze Qualm wieder, ja, die draußen dürfen beten und ich muss wieder hier Räucheropfer darbringen. Ich weiß es nicht genau, ich stelle mir es immer so vor, oh nee, Niete, ja, wieder, oh nee, hier, heute wieder Dienst, na, gehst du halt mal hin, so. Weiß nicht, wie ihr heute so in Gottesdienst hierher gekommen seid. Naja, gehe ich halt mal hin, so ist ja wieder Sonntag. Der Punkt ist, den ich hier so sehe, ist, das war ganz, ganz normal so, im Trott irgendwie. Im Trott. Und in diesem Trott passiert was. Das finde ich toll. Dass Gott nicht nur dann zu uns reden kann und etwas mit uns passiert, so geistlich, wenn wir so, gehe ich so mal hin, heute fühle ich mich berufen, den Kaffee vorzubereiten für einen Church Brunch, so und so, ich bin halt dran, irgendwie, einer muss es ja machen, ja, Jens, weißt ja auch, gehe ich halt mal hin, so. Dass Gott in so einer Haltung wirklich zu uns sprechen kann, ist das nicht entlastend? Das finde ich total entlastend. So, und jetzt kommt's. Na, ihr habt jetzt also Zacharias, ne, so ein bisschen, ich stelle mir ihn immer so ein bisschen lustlos irgendwie, Räucheropfer und so, ne, qualmt nicht richtig, naja, also gut. Da erschien im Allerheiligsten im Tempel plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein. Und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen. Und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und in der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf dem Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Da erschien ihm ein Engel und er sprach zu ihm, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Habe ich gedacht, sieh mal an. Sieh mal an. Zacharias und wahrscheinlich auch seine Frau, die haben gebetet. Die haben anscheinend gebetet. Vorhin haben wir ja gelesen, die waren sehr alt. Ich glaube, die haben lange gebetet. Für ein Kind. 10 Jahre? 20? 30 vielleicht? 30 Jahre gebetet. Haben wir das schon mal für eine Sache? Nicht 1, 2, 3 Mal, vielleicht 100, 200, 300 Mal. Beten lohnt sich. Manchmal braucht man Ausdauer. Und es ist noch längst nicht gesagt, dass wenn man 300 Mal für eine Sache gebetet hat, dass es dann umsonst ist. Die haben gebetet. Und da sagte Zacharias zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon im fortgeschrittenen Alter. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, also wenn ich, also na, also bitte, muss man sich mal vorstellen, ein Priester im Tempel, im Allerheiligsten, steht ein Engel vor ihm und was Zacharias sagt, naja, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich so kommen soll. Zuerst habe ich gedacht, wie kann so ein Priester, ja, wie kann der da zweifeln? Aber wisst ihr was? Ich sage jetzt mal, wir Priester sind nicht vor Zweifel gefeit. Nicht vor Selbstzweifel und nicht vor Glaubenszweifel. Ist euch das klar? Wir sind auch nur Menschen. Und wenn man 10, 20, 30 Jahre gebetet hat oder 10, 20, 30 Jahre Dienst getan hat in Gottes Gemeinde und gepredigt hat, ja, macht es die Sache manchmal nicht einfacher. Es macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und so habe ich beim zweiten Mal hinschauen gedacht, Zacharias, ich kann dich verstehen. Ich kann dich wirklich verstehen. Ich kann das verstehen, wenn der Glaube an einem nagt. Wenn man so oft gebetet hat, Engel hin oder her. Wir denken das ja so manchmal, naja, wenn ich jetzt mit Jesus und mit seinen Jüngern so durch das Judäa und Galiläa da gezogen wäre, die ganzen Wunder erlebt hätte und so, die tollen Predigten von Jesus, nicht immer von seinen Nachfolgern hier, ja, ja, dann könnte ich auch glauben. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Meine Erfahrung ist eine andere. will immer wieder neu erglaubt werden. Wisst ihr noch, wie wir hier in unserer Gemeinde 2013, 2014 fünf Leute hatten, die an Krebs erkrankt waren? Die meisten junge Leute. Wisst ihr noch, wie wir gebetet haben? Wisst ihr noch, was für Wunder wir erlebt haben? Wisst ihr, dass die alle fünf leben heute so weit gesund? Und ist das eine Garantie? Ist das ein Faustpfand für die Zukunft? Ist es nicht. Wenn die nächste Anfechtung, die nächste Glaubensherausforderung um die Ecke kommt, stehen wir wieder irgendwie da mit leeren Händen. Jeder Crack, jedes Aber ist eine Anfechtung für unseren Glauben. Und jeder Crack, jedes Aber ist eine Chance, Gott neu zu erfahren. Dass das Licht Gottes neu hineinkommt in unser Leben. So ist das. Ich kann den Zacharias verstehen. Und dann äußerte er seine Zweifel und dann antwortete der Engel: Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Und das Volk wartete draußen auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er schließlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen ein Zeichen mit der Hand und blieb auch weiterhin stumm. Also das mit der Stummheit ist natürlich doof, ja, so ein kleiner, irgendwie ein kleinen Seitenhieb von dem Engel. Aber eigentlich muss ich sagen, beruhigt mich dieser Abschnitt. Eigentlich beruhigt mich das. Gott hätte ja sagen können, was, Zacharias, du zweifelst da auch noch? Okay, Kinderwunsch gestrichen. Ja, beleidigt da oben. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Ich will das mal dir persönlich sagen. Um seine Wunder zu tun, braucht Gott deinen Glauben nicht. Um seine Wunder zu tun, braucht Gott deinen Glauben nicht. Oder nochmal anders gesagt, der Satz, Gott hat dein Gebet deshalb nicht erhört, weil du nicht genug geglaubt hast, ist immer falsch. Ist immer falsch. Gott braucht dein Glauben nicht, um seine Wunder zu tun. Gott bleibt bei seinem Plan. Wenn er uns segnen möchte, segnet er uns. Und als seine Dienstwoche im Tempel beendet war, ging Zacharias nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate lang zurück. Sie sagte, das hat der Herr an mir getan. Wegen meiner Kinderlosigkeit haben mich die Leute verachtet. Aber er hat sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen. Elisabeth, Gott hält seine Versprechen. Was für eine Story. Und dieser letzte Satz zeigt nochmal mit voller Wucht dieses große Aber in Elisabeth und Zacharias Leben. Nicht nur der Schmerz, keine Kinder zu bekommen, auch noch aushalten zu müssen, dass die anderen verächtlich auf sie schauten. Das ist besonders schlimm. Nicht nur kein Kind, nicht nur diesen einen Wunsch, den ich habe, sondern die dummen Sprüche von den anderen sogenannten Gläubigen, die einem dann auch vielleicht unter die Nase reiben, nein, du musst nur genug beten und genug glauben. Wie das wehtut. Und das passiert einem manchmal, gerade in der Gemeinde, auch in unserer vielleicht. Gerade da, wo die anderen eigentlich da sein sollten, mit uns zu beten, mit uns zu glauben, mit uns zu hoffen, mit uns nachzufragen, wie geht's dir damit? Das ist Gemeinschaft. Was für ein Schmerz. Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth geht gut aus. Sie bekommen ja diesen Sohn, Johannes. Vordergründig geht die Geschichte deshalb gut aus, naja, weil Gott ihnen ihr Gebet erhört hat, weil er ihnen ihren Herzenswunsch erfüllt. Aber wie so oft in der Bibel hat auch diese Geschichte einen doppelten, so einen tieferen Sinn. Und der erschließt sich spannenderweise wieder durch den Namen Johannes. Denn Johannes bedeutet, Gott ist gnädig oder Gnade Gottes. Gnade Gottes. Das Kümmern, das Sehen Gottes oder das Kümmern Gottes kann darin bestehen, dass Gott uns unseren Herzenswunsch erfüllt. Und es gibt ja manche Herzenswünsche, die gehören irgendwie auch so zum Leben, so denken wir, ja. Das Kümmern Gottes kann daran bestehen, dass er uns unseren Herzenswunsch erfüllt. Aber so verstehe ich die Pointe mit Johannes in dieser Geschichte. Das Kümmern Gottes kann auch darin bestehen, dass wir lernen, was Gnade ist. Dass wir das lernen, was Paulus schreibt, sich an seiner Gnade genügen zu lassen und dass wir sagen, mein Leben ist gut. Es steht unter der Gnade Gottes auch dann, wenn sich nicht jeder Herzenswunsch erfüllt. Das ist die tiefere Pointe in diesem Text. Gnade heißt nicht, dass wir nicht leben, oder Glauben heißt, dass wir nicht leben von den erfüllten Wünschen in unserem Leben, sondern von der Gnade Gottes her. Lass dir an meiner Gnade, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die tiefere Antwort, das ist das tiefere Happy End in dieser Geschichte. Und noch einen kleinen Nachschlag. Zacharias hat auch ein Lied geschrieben. Nicht nur Robbie Williams hat über diese ganze Zusammenhänge ein Lied geschrieben, sondern Zacharias auch. Es ist uns auch im Lukas-Evangelium überliefert als der Lobgesang des Zacharias, des Benediktus. Lese ich mal zwei Abschnitte davon. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zur Hilfe gekommen. Er hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners Davids. Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um ihn den Weg zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter. Das Licht, ne? Leonard Cohen, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet hinein allen, die im Dunkeln sind, die im finstern Land des Todes stehen. Er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Das Kind, von dem Zacharias in diesem Lobgesang spricht, damit ist nicht sein Sohn Johannes gemeint, sondern Jesus. Das ist die Pointe. Zacharias hat es begriffen, dass die Erfüllung unserer Wünsche, dass wir ein erfülltes Leben führen, liegt nicht daran, dass Gott uns unsere Herzenswünsche erfüllt, sondern dass wir lernen, von seiner Gnade her zu leben. Und diese Gnade finden wir in Jesus Christus. Das hat Zacharias begriffen. Und ich glaube, das ist die Botschaft des Engels Gabriels an Elisabeth und an Zacharias und an uns heute. Amen.